Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses ist unverletzlich. Ein Gespräch über Artikel 4 des Grundgesetzes mit dem katholischen Theologen Heiner Bielefeld, Professor an der Uni Nürnberg-Erlangen sowie ehemaliger Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschenrechtsrats. Debatte um die Wehrpflicht für streng religiöse Juden in Israel. Ein neues Gesetz soll für mehr Gerechtigkeit sorgen und ist das Zünglein an der Waage bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Und ein weiteres Thema unserer heutigen Sendung, Zu Tisch bei Gott, heißt ein gerade erschienenes Buch in Italien, das einen neuen Blick auf die Frauen in der Bibel und die biblischen Geschichten wagt.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Die Denkfabrik des Deutschlandradios interessiert sich für die Ideen der Hörer. So gibt es seit Mitte März auf der Basis ihrer Anregungen Radiobeiträge zu dem Thema Grundgesetz. In Tag für Tag beschäftigen wir uns in der Reihe Gott im Grundgesetz ebenfalls mit unserer Verfassung. Bislang ging es bei uns um den Gottesbezug in der Präambel und um das Recht auf Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften. Heute haben wir uns die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit vorgenommen. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Heiner Bielefeld. Er ist katholischer Theologe, Philosoph und Historiker sowie Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Außerdem war er Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschenrechtsrates. Guten Morgen, Herr Bielefeld.
Guten Morgen, Frau Fritz.
Bevor wir auf die Religionsfreiheit in Deutschland zu sprechen kommen, möchte ich erst einmal ein Zitat einspielen mit dem Wortlaut des Artikels zur Religionsfreiheit im Grundrecht.
Artikel 4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Herr Bielefeld, für wen gilt Religionsfreiheit in Deutschland?
Religionsfreiheit ist ein weit gespanntes Menschenrecht. Also erstmal, man muss sagen, es ist ein Recht aller Menschen. Nicht nur ein Recht der Frommen, auch ein Recht von Skeptikerinnen, Skeptikern, von manchen Leuten, die so ein bisschen querdenken oder nicht genau wissen. Also ein Recht der durchaus auch natürlich der traditionell religiösen Menschen, aber auch der Suchenden, der Zweifelnden, derjenigen, die gegenüber Religion auch skeptisch eingestellt sind. Also als Menschenrecht gilt Religionsfreiheit ganz weit gespannt und meint eben auch die Weltanschauungsfreiheit. Also auch nicht religiöse Orientierungen können sich auf dieses Menschenrecht berufen.
Welche religiösen Freiheiten schützt unsere Verfassung genau?
Auch da gilt erstmal ein breites Spektrum von Gewährleistungen. Es geht zum einen natürlich um ganz persönliche Fragen von Glauben, von Gewissen, von Grundorientierung, dann aber auch natürlich um das Bekenntnis, das sich nach außen richtet, dann um Praxis, und das ist nicht nur die religiöse Praxis im engeren Sinne, wie etwa Gottesdienste, sondern es geht dann auch um Charity Organizations, also zum Beispiel religiös motiviertes, karitatives Engagement. Es geht um Institutionen, um Bildung, um Sozialisation, auch Elternrechte im Kontext von Religion. Also in der Tat ein Recht im Privaten wie im Öffentlichen, individuell, aber auch gemeinschaftlich orientiert.
Wir haben jetzt über das positive Recht religiöser Überzeugungen gesprochen, die und auch Weltanschauung auszuüben. Sie erwähnen auch die negative Religionsfreiheit, also das Recht, keinen Glauben zu haben und zu leben. Was genau beinhaltet das?
Das ist im Grunde in der Logik der Freiheitsrechte angelegt. Das ist auch gar nichts Besonderes der Religionsfreiheit. Das gilt auch für die Meinungsfreiheit. Die ist ja kein Zwang, Meinungen zu äußern. Man kann sich auch erstmal zurückhalten. Oder Versammlungsfreiheit darf ja auch nicht zum Zwang werden, an Demonstrationen teilzunehmen. Nein, es ist ein Freiheitsrecht. Und hier gilt bei der Religionsfreiheit genau dasselbe. Also das ist beispielsweise die Freiheit, in die Kirche zu gehen oder auch nicht in die Kirche zu gehen. Sich für religiöse Fragen zu interessieren, auch für weltanschauliche Fragen zu interessieren oder auch zu sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Also auch diese Möglichkeit zu sagen, ich will mich da raushalten, zumindest Freiheit von Zwang ist damit verbunden. Natürlich kann es nicht geben, eine Freiheit sozusagen überhaupt nicht mit Religion konfrontiert zu werden in der Gesellschaft. In einer pluralistischen Gesellschaft müssen wir damit leben, dass nicht nur Kirchenglocken läuten, sondern auch andere sichtbare, hörbare Präsenzen des Religiösen einfach alltäglich da sind. Also es gibt kein Recht, von religiöser Präsenz verschont zu werden. Manchmal wird die Religionsfreiheit in dieser Richtung überzogen, aber an sich gilt, sie ist genauso wichtig wie die positive Religionsfreiheit. Es könnte gar keine positive Religionsfreiheit geben als Freiheitsrecht, wenn nicht auch die Möglichkeit bestünde zu sagen, nee, will ich jetzt nicht.
Trotzdem ist Religionsfreiheit in Deutschland nicht grenzenlos. Der Staat kann sie einschränken. Wann ist das der Fall?
Ja, das wird in Deutschland typischerweise unter dem Begriff verfassungsimmanente Grenzen diskutiert. Die Religionsfreiheit steht ja nicht überhalb der Verfassung oder außerhalb der Verfassung, sondern sie steht in der Verfassung. Und religiöse Praktiken können in Kollision geraten, dann auch mit anderen ganz zentralen Grundrechten oder Prinzipien der Verfassung.
Zum Beispiel?
Deshalb, beispielsweise kann es auch im medizinischen Bereich Konflikte geben. Also wenn etwa Eltern aus religiösen Gründen für ihre Kinder sagen, bestimmte Operationen nicht, dann kann es schon sein, dass wenn der Konflikt wirklich vorliegt, man muss ja immer ganz genau hinschauen, der Staat dann sagt, doch, das Recht der Gesundheit der Kinder, vielleicht geht es sogar um Leben und Tod, ist so wichtig, dass wir dann da in der Tat eingreifen. Aber jeder Eingriff soll so schonend wie möglich sein, auch im Konfliktfall. Also man kann da nicht irgendwie ein Menschenrecht dem anderen Menschenrecht einfach aufopfern, sondern muss sich sensibel um einen Weg bemühen, der allen Rechten nach Maximum dessen, was möglich ist, einigermaßen gerecht wird. Oder nehmen wir das Beispiel Schule. Wir haben Schulpflicht, ist auch wichtig, zur Schule zählen dann auch Veranstaltungen, die für manche, sagen wir mal, traditionell Religiösen ein bisschen irritierend sind, etwa Sexualkunde oder auch koedukativer Sportunterricht. Und da gibt es dann in der Tat immer wieder auch Konfliktsituationen, an denen deutlich ist, die Religionsfreiheit steht nicht außerhalb der Verfassung. Sie hat einen sehr hohen Stellenwert, aus guten Gründen einen sehr hohen Stellenwert. Aber natürlich kann es zu Konflikten geben, wo der Staat dann auch vorsichtig Einschränkungen vornehmen muss.
Wie ist eigentlich die Realität in Deutschland? Werden in Deutschland wirklich alle Religionen und Weltanschauungen gleich behandelt und genießen auf dieselbe Weise Religionsfreiheit?
Also das ist ganz gut, dass Sie den Begriff Gleichheit einbringen, denn die Religionsfreiheit als Menschenrecht hat auch eine Gleichheitskomponente. Es geht also auch darum, dass niemand diskriminiert werden darf aufgrund von Religion und Weltanschauung. Und jetzt wird man sagen müssen, die Situation der Religionsfreiheit ist in Deutschland, vor allem jetzt im weltweiten Maßstab, schon ziemlich gut. Das will ich überhaupt nicht verhehlen. Aber wenn es darum geht, jetzt wirklich Gleichberechtigung zu schaffen, auch für kleinere Gruppen, für hierzulande noch ein bisschen ungewohnte religiöse Gruppierungen oder auch für die wachsende
Muslime.
Ja, Muslime sind mittlerweile ja nicht mehr ganz so ungewohnt. Ja, auch die Zahl der Freikirchen nimmt zu. Die Zahl der Konfessionslosen ist mittlerweile so groß wie jeweils eine der traditionellen Großkirchen, so grosso modo. Also da hinken die Strukturen, in denen sich das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften entwickelt hat, den Realitäten etwas hinterher. Und daraus entstehen schon auch Diskriminierungen. Deshalb kann es nicht darum gehen, den Status quo, der durchaus viele Vorteile hat, sozusagen einfach in die Zukunft zu verlängern, sondern wir müssen manche Dinge nacharbeiten. Das geschieht ja auch. Also etwa im Religionsunterricht, islamischer Religionsunterricht, das ist lange auf der Tagesordnung. Es gibt viele Projekte, aber irgendwo klemmt es immer noch. Das ist auch schwierig. Da das so durchzuführen, dass es dann wirklich gleichberechtigt zu katholischem oder evangelischem Religionsunterricht funktionieren würde.
Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, warum dauert das so lange? Wir haben ja nun ja schon seit vielen Jahrzehnten Muslime in Deutschland und auch andere Religionsgemeinschaften. Trotzdem tun wir uns offenbar so schwer damit, Gleichheit zu erzeugen.
Ja, wir tun uns schwer damit. Und das hat vielleicht manchmal auch zu tun mit gewissen konservativen Vorbehalten. Man erinnert sich ja noch an quälend lange Debatten, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei. Das ist nun Gott sei Dank vorbei. Aber bis man wirklich zur Kenntnis nimmt, also wir haben einen religiösen Pluralismus, der über katholisch-evangelisch weit hinausgeht, vergehen Zeiten. Und wenn es um Religionsunterricht geht, kommt hinzu, dass der ja nicht einfach vom Staat statuiert werden kann. Da kann der Staat nicht sagen, das ist die richtige religiöse Orientierung für Muslime oder für Katholiken. Der muss ja in Kooperation mit den Religionsgemeinschaften entwickelt werden. Da haben Staat und Religionsgemeinschaften jeweils sozusagen ihre spezifischen Beiträge zu leisten. Und die Religionslandschaft des Islams ist da in der Tat noch so ein bisschen fluide, auch unübersichtlich. Mit manchen Kooperationspartnern tut man sich schwer. Also da kann man jetzt nicht irgendwo ganz einseitig die Schuld sehen. Es ist in der Tat ein schwieriger Prozess. Wir stehen nicht ganz am Anfang. Also wir erleben ja auch, dass sich sozusagen die Strukturen verändern. Früher sprach man von Staatskirchenrecht. Mittlerweile hat sich so ein Begriff durchgesetzt, Religionsverfassungsrecht. Da merkt man, das ist schon eine Orientierung, die über die traditionellen Kirchen hinausgeht. Also der Staat hat in der Tat hier Gerechtigkeit zu gewährleisten für alle. Und das ist ein hoher Anspruch, ein schwieriger Anspruch. Den haben wir sicher nicht ganz eingelöst.
Herr Bielefeld, noch ganz kurz zum Schluss. Sie waren Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschenrechtsrats. Wo stehen wir in Sachen Religionsfreiheit in Deutschland im internationalen Vergleich?
Ich habe es eben schon mal so angedeutet. Wenn man Deutschland vergleicht mit Ländern, in denen richtig knallharte Repression stattfindet, nehmen wir das Beispiel China, da hat man den Eindruck, wir leben hier doch unter sehr guten Verhältnissen. Das sollte aber natürlich kein Anlass zur Selbstzufriedenheit sein. Also in Deutschland haben wir ein gutes Klima, auch Dialog zwischen Religionsgemeinschaften. Wir haben eine sehr liberale Rechtsprechung. Wir haben aber vor 7 Jahren auch bei der Beschneidungsdebatte, die ja zum Teil recht wüst ging, erlebt, dass der gesellschaftliche Konsens bröckeln kann. Also deshalb, wir sollten nicht in Selbstzufriedenheit abgleiten, aber auf der anderen Seite uns eingestehen, wir haben ganz gute Verhältnisse.
Ich bedanke mich bei Heiner Bielefeld für das Gespräch. Er ist katholischer Theologe, Philosoph und Historiker sowie Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
In Israel genießen ultraorthodoxe Juden die Charedim-Privilegien. Die Männer sollen sich ganz dem Studium der religiösen Schriften widmen können. Deshalb sind sie etwa von der Wehrpflicht befreit. Viele Israelis empfinden das jedoch als ungerecht. Und so gab es in den vergangenen Jahren immer wieder politische Vorstöße, auch die Charedim für den Militärdienst zu verpflichten. Allerdings mit wenig Erfolg. Jetzt ist das Thema wieder auf dem Tisch. Ein bereits auf den Weg gebrachtes Gesetz mit einer Quotenregelung ist Streitpunkt in den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Einzelheiten von Björn Dake aus Tel Aviv.
Avigdor Liebermann klingt kompromisslos. Wo steht geschrieben, dass Tora-Schüler nicht in der Armee dienen dürfen? Wer dem Gesetz nicht zustimmt, trägt die Verantwortung dafür, dass es keine Regierung geben wird. Ich sage es nochmal, wenn wir vor der Wahl stehen, auf das Wehrpflichtgesetz zu verzichten oder Neuwahlen, dann wählen wir die letztere Option. Liebermann war bis Ende des vergangenen Jahres Verteidigungsminister. Er ist der Chef der Partei Unser Haus Israel. Es ist eine weltlich orientierte Partei. Sie vertritt vor allem die Interessen von russischen und osteuropäischen Einwanderern. Liebermanns Partei wird im neuen Parlament 5 Abgeordnete haben. Ohne sie kann Premier Benjamin Netanyahu keine neue Regierung bilden. Allerdings braucht er auch die Stimmen der streng religiösen Parteien. Zum Beispiel die von Jakob Lietzmann von der Partei Vereinigtes Tora-Judentum. Ich bin gegen das Gesetz. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich in keine Koalition gehen werde, wenn dieses Gesetz bleibt. Da muss sich der Premierminister etwas einfallen lassen, um das Problem zu lösen. Wir sind bereit, nochmal in den Wahlkampf zu ziehen. Die Wehrpflicht für strenggläubige Juden wird zum Knackpunkt der Koalitionsverhandlungen. Bisher sind die Ultraorthodoxen von der Wehrpflicht ausgenommen. Die Männer widmen ihr ganzes Leben den religiösen Studien. Die meisten arbeiten nicht. Zur Armee können sie freiwillig. Über 7000 von ihnen dienen. Seit gut 10 Jahren gibt es für die strenggläubigen Juden eine eigene Einheit. Aufgebaut hat sie Yehuda Duftevani. Sie haben einen guten Kopf. Sie nehmen Dinge sehr schnell auf. Das macht das Talmud-Studium mit ihnen. Sie haben aber auch große private Probleme. Ein Teil von ihnen ist das schwarze Schaf der Familie. Und aus diesem Grund sind sie bei der Armee. Duftevani ist ein hochdekorierter Ex-Offizier und Sohn eines legendären Kommandeurs des Unabhängigkeitskrieges. Für ihn geht es bei der Wehrpflicht für Ultraorthodoxe um eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist unheimlich wichtig, dass die strenggläubigen Teil des Staates werden, dass sie nicht mehr nur schwarz arbeiten oder Sozialhilfe nehmen, sondern dass sie dem Land auch etwas geben. Eine Mehrheit der Israelis wünscht sich, dass die Ultraorthodoxen genauso lange Wehrpflicht leisten wie der Rest der jüdischen Männer. 3 Jahre. Der oberste Gerichtshof hatte schon vor 2 Jahren entschieden, die Ausnahmen von der Wehrpflicht verstoßen gegen die Verfassung. Fristen für ein neues Gesetz wurden mehrfach verlängert. Die Uhr tickt also für Premier Netanyahu. Bis Ende Mai hat er Zeit, eine neue Regierung zu bilden. Wie er den Streit zwischen seinen möglichen Koalitionspartnern lösen will, ist bisher allerdings nicht zu erkennen.
Die Befreiung von der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden ist das Zünglein an der Waage bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Björn Dahke berichtet aus Israel. Biblisch kochen oder kulinarische Reise durch die Bibel, so lauten Titel von erfolgreichen Kochbüchern. Jetzt ist scheinbar ein weiteres dazugekommen. Es heißt Zu Tisch bei Gott und ist von dem verstorbenen italienischen Bibelexperten Marco Adinolfi. Allerdings ist der Titel missverständlich, denn Adinolfi stellt keine Rezepte vor, sondern 20 Frauen aus der Bibel. Ihre Geschichten haben zwar mit Essen und Trinken zu tun, doch der inzwischen verstorbene Franziskaner will mit seinen Texten die biblischen Erzählungen neu entstehen lassen. Gerade wurde sein Buch posthum in Italien veröffentlicht. Thomas Miggel sprach mit dem Herausgeber.
Dieses Buch ist kein Kochbuch, es ist eher ein Frauenbuch.
E facendo parlare...
Marco Adinolfi lässt in diesem Buch 20 Frauen aus der Bibel zu Wort kommen. Frauen, die für wichtige Positionen stehen. Frauen, deren Schicksal auch heute noch Menschen berühren kann. Die Geschichten dieser Frauen lässt Marco Adinolfi wieder lebendig werden. Bibelwissenschaftler Giovanni Claudio Bottini aus Jerusalem ist davon überzeugt, dass sein Kollege Marco Adinolfi mit seinem Buch etwas bisher ganz Neues wagte, fast schon unerhört für einen akademischen Bibelexegeten. Adinolfi versuchte, sich in 20 Frauen der Bibel hineinzuversetzen. Geboten wird pure Fiktion. Ein Exeget wagt sich auf das Gebiet poetischer Literatur. Jedem Kapitel, das eine Frau der Bibel vorstellt, Abrahams Frau Sarah, die Mutter von Samson und auch Salome, wird zunächst ein Textauszug aus der Bibel vorangestellt. Giovanni Claudio Bottini. Auf die jeweiligen Bibeltexte folgen von Adinolfi verfasste Texte, die die Frauen lebendig machen sollen für heutige Leser. Ja, das ist Fiktion, das sind Kurzerzählungen. Adinolfi versetzt sich in die biblischen Frauen, deren Geschichten er aus dem FF kennt, und macht sie so konkreter für uns heute. Das konnte er sich erlauben, weil er sich jahrelang mit der Rolle der Frauen der Bibel beschäftigt hat. Der ungewöhnliche Umgang des Bibelexperten mit den biblischen Frauen wird besonders anschaulich am Beispiel der Salome, der Enkelin von Herodes dem Großen. Ihre Mutter war Herodias. Aus ihrer ersten Ehe stammte die Tochter Salome. Doch Herodias verliebte sich in ihren ebenfalls verheirateten Halbbruder Herodes Antipas. Der verstieß daraufhin seine Frau, um eine neue Ehe mit Herodias eingehen zu können. Dieser zweifache Ehebruch erregte bei den jüdischen Untertanen einen handfesten Skandal und rief Proteste hervor. Johannes der Täufer predigte mit scharfen Worten gegen diese sündhafte Beziehung. Die Folge: Herodes Antipas ließ den Prediger einkerkern. Marco Adinolfi lässt in seinem Buch zunächst den Evangelisten Markus zu Wort kommen. Dann folgt ein Text des Bibelwissenschaftlers, in dem er versucht, sich in die junge Salome hineinzuversetzen, deren Alter er zum Zeitpunkt des Geschehens auf 12 oder 13 Jahre schätzt. Bei Adinolfi blickt die ältere Salome zurück auf ihre Kindheit am Hof ihrer Mutter und des Herodes Antipas und schildert jenes Bankett, bei dem sie vor ihrem Stiefvater tanzen sollte. Dass sie damals als junges Mädchen den Kopf des Täufers gefordert hatte, so Adinolfi in seinem fiktiven Salome-Text, könne sich die nun erwachsene Frau nur damit erklären, dass sie damals als Kind gar nicht die Tragweite ihres Wunsches begriffen habe. Adinolfi beschreibt das Trinkgelage, bei dem es zum Tanz der Salome kam, und zu dem, was nach dem Tanz folgte, mit modernen, einfachen und gar nicht theologisch exegetischen Worten Giovanni Claudio Bottini. Wir können hier von dem Versuch einer narrativen Exegese sprechen. Die Bibeltexte werden aber nicht entstellt. Sie werden neu gelesen mit den Augen eines Menschen von heute, der aber genau weiß, in welchem Umfeld und vor welchem sozialen und religiösen Hintergrund diese Texte entstanden sind. Wer die Texte Adinolfis liest, wird vielleicht neugierig auf die Bibel und wirft mal einen Blick hinein. In den Texten aus der Bibel und von Bibelwissenschaftler Adinolfi geht es immer auch ums Essen und Trinken. Von Lustfeindlichkeit oder einer Ablehnung des Kulinarischen könne in der Bibel keine Rede sein, so der Franziskaner Bottini. Gemeinsames Essen und Trinken bilden in der Bibel, erklärt der Franziskaner, immer den Hintergrund für wichtige Momente. Im Fall der Geschichte Sarahs, der Ehefrau von Abraham. Das Paar ist unfruchtbar. Als sie bereits 90 Jahre alt ist, wird ihr endlich ein Sohn versprochen. Drei mysteriöse Männer besuchen Sarah und Abraham und bestätigen diese göttliche Offenbarung, so das biblische Buch Genesis. Demnach bewirtet Sarah die Besucher. Es ist die Rede von reichlich Essen und Trinken. Beschrieben wird im Buch auch das Bankett der Tochter Lots vor dem Untergang Sodoms, die Linsensuppe der Rebekka, das Essen der ägyptischen Gattin Josefs, das Hochzeitsmahl von Samson und verschiedene Bankette am Hofe der Königin Esther, einer jüdischen Waise, die in der persischen Diaspora Xerxes den I. heiratet. Adinolfis Buch macht deutlich, in biblischen Texten spielen Essen und Trinken eine wichtige Rolle. Die Beschreibung von Gerichten und Getränken ist nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern integraler Bestandteil der eigentlichen Handlungsstränge. Bibelforscher Giovanni Claudio Bottini. Die Bibel ist ja nicht nur eine Ansammlung von Theorien, von Visionen über die Welt, die Gläubigen und Gott. Beschrieben wird ja auch die ganz konkrete Welt der Menschen damals. Und wenn Essen und Trinken in diesen Texten eine so prominente Position einnehmen, dann hat das damit zu tun, dass Gott sich eben auch durch ein gemeinsames Mahl den Menschen zeigt und ihnen seine Botschaft mitteilt.
Frauen in der Bibel und ihre Geschichten. Thomas Migge stellte ein neues Buch vor, das gerade in Italien erschienen ist. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz.